als Daumenregel kann man natürlich sagen, je mehr Gewicht man reduziert, umso niedriger ist das Risiko, dann anschließend Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Aber auch da, Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Es gibt die Menschen, die quasi nichts abnehmen und trotzdem keinen Diabetes entwickeln. Und andersrum gibt es die, die relativ viel Gewicht abnehmen und trotzdem einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Also der individuelle Fall sozusagen lässt sich nicht unbedingt durch das Allgemeingültige dann auch erklären.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern und wenn ja, wie? Kann dabei helfen, das Körpergewicht zu reduzieren und wenn ja, um wie viel? Können Medikamente helfen und wenn ja, welche und auf welche Weise? Darüber sprechen wir mit dem Diabetologen und Endokrinologen Professor Dr. Andreas Birkenfeld.
Worum es heute geht, haben Sie von meiner Kollegin Nicole Finkenauer gehört. Sie ist Medizinredakteurin bei der Metrix. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin im selben Verlag Teamleiter Diabetologie und Redaktionsleiter Deutschland. Wir beide arbeiten unter anderem gemeinsam an der Diabetes-Zeitung, am Diabetes-Anker und an vielen anderen Medien mehr.
Und jetzt freuen wir uns auf unser Gespräch mit Professor Birkenfeld, dem ärztlichen Direktor der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie am Universitätsklinikum Tübingen. Er ist außerdem Leiter des Instituts für Diabetesforschung und metabolische Erkrankungen von Helmholtz Munich am DZD-Standort Tübingen. Und das war jetzt ziemlich lang. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Birkenfeld, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für O-Ton Diabetologie.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich.
Ja, wir sprechen ja miteinander an einem Montagnachmittag. Die Woche hat also gerade begonnen. Wie hat denn diese neue Woche für Sie angefangen, Herr Professor Birkenfeld? Wie ist Ihr Tag bis jetzt verlaufen?
Ja, wir haben heute Vormittag unsere Station 75 visitiert. Das ist die endokrinologisch-diabetologische Station und sehen dabei immer, welche Patienten jetzt neu zu uns gekommen sind über das Wochenende. Und wir haben zurzeit auch gerade viele Medizinstudenten bei uns und so entwickelt sich immer ein sehr interessantes Gespräch darüber, wie wir Diabetes behandeln und auch zum Teil, wie wir es verhindern bei Patienten, die noch keinen Diabetes haben, aber die Gefahr laufen, Diabetes zu entwickeln.
Wunderschön, da wird sich die Deutsche Diabetesgesellschaft freuen, der ganze Nachwuchs, also bei Ihnen direkt montags zu Besuch. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Professor Birkenfeld. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen können und steigen wir doch direkt ein ins Thema. Sie untersuchen mit Ihrer Forschung unter anderem, wie es denn gelingen kann, sich vor Typ-2-Diabetes zu schützen. Nehmen wir mal an, ich sei Arzt. Bei welchen meiner Patientinnen und Patienten ist es denn besonders sinnvoll, mit einer Vorbeugung vor Typ-2-Diabetes zu beginnen? Und welche Rolle dabei spielt denn die Gewichtsreduktion?
Ja, also da sprechen Sie im Grunde genommen schon genau die Patientengruppe an, um die es in erster Linie geht. Und das sind eben Patienten mit Adipositas, die ein hohes Risiko haben, Diabetes zu entwickeln. Sehr viele Patienten mit Adipositas sind ja insulinresistent. Und darüber entwickelt sich dann im Laufe der Jahre häufig ein Prädiabetes und später dann ein Diabetes. Aber es betrifft nicht nur diese Menschen, sondern es betrifft auch Frauen, die ein Gestationsdiabetes, ein Schwangerschaftsdiabetes hatten. Die haben auch ein deutlich erhöhtes Risiko, Diabetes, Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Aber es betrifft auch Menschen, deren Eltern beispielsweise oder ein Geschwisterkind einen Typ-2-Diabetes hat. Auch da ist das Risiko deutlich erhöht.
Also natürlich wichtig, mit den Menschen auch zu reden, was so die Vorgeschichte angeht. Und kann man davon ausgehen, dass das Ihre Kolleginnen und Kollegen so im Alltag standardisiert machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei uns gang und gäbe, dass man natürlich die Krankengeschichte ordentlich erhebt. Und dazu gehört ganz klar, gehört die Risikokonstellation, sei es bei jemandem, der bereits Prädiabetes hat, aber eben auch bei Menschen, die noch keinen Prädiabetes haben, die also sozusagen von außen nicht erkennbar oder laborchemisch nicht erkennbar ein hohes Risiko haben. Aber da können wir das eben nur dann rausfiltern, wenn wir anständig und ordentlich die Anamnese erheben. Und das ist bei uns ganz wesentlich, das Patientengespräch ordentlich und richtig zu führen.
Und macht es denn einen Unterschied, wenn Sie dann einsteigen in die Therapie, wo die Menschen gemeinsam mit Ihnen, also wie man die Ziele vereinbart, wo die Menschen denn beispielsweise in ihrem Körper, wo sich dort Fett befindet, ist das viszerale Fett denn hat in einer anderen Liga als das Fett in der Leber? Welche Prioritäten setzt man da?
Ja, das ist eine interessante Frage und diese Frage, spielt das viszerale Fett eine größere Rolle als das Leberfett? Das ist ja eine nicht abschließend geklärte Frage. Ich denke, beides ist wesentlich. Und wir haben ja vor kurzem eine Untersuchung dazu gemacht, sozusagen wie eine Remission des Prädiabetes vermittelt wird.
Ist es denn entscheidend, an welchen Körperstellen die Menschen Gewicht abnehmen?
Ja, das ist sicherlich entscheidend. Die betroffenen Personen selber können natürlich im Wesentlichen erstmal darauf achten, dass sie überhaupt Gewicht reduzieren. Das reduziert bei den allermeisten Menschen das Risiko, Diabetes zu entwickeln. Aber dann ist es für diese Menschen wichtig, dass sie insbesondere viszerales Fett, also das Bauchfett, reduzieren und auch das Leberfett. Das Problem dabei ist nur, das kann man nicht gezielt in dem Sinne tun. Also man kann schlecht sagen, so ich bewege mich jetzt auf folgende Art und Weise oder esse besondere Lebensmittel und dadurch reduziere ich dann gezielt das viszerale Fett. Also diese Art der Ernährung und der Diät oder der Lebensstilintervention gibt es leider noch nicht, sondern man kann das Körpergewicht insgesamt reduzieren und dann kommt es ein bisschen auf die Genetik an, an welchen Stellen im Körper man Gewicht abnimmt. Also da haben wir leider noch nicht sozusagen diese goldene Formel gefunden, mit der man an gezielten Körperstellen Gewicht reduziert.
Aber man kann sozusagen voraussagen, wer wo abnimmt durch die Genetik oder wie geht das? Und können Sie das feststellen? Also können Sie schon im Vorhinein sagen, wo der Mensch abnehmen wird und wo vielleicht eher nicht?
Das könnte man theoretisch, wenn man bei jedem eine umfassende Genomik sozusagen durchführte. Aber das macht man ja in der Regel in der klinischen Praxis nicht, sondern man vermisst es eben. Und man merkt dann doch relativ schnell, beispielsweise durch die Messung des Bauchumfanges, nimmt jemand schnell das viszerale Fettgewebe ab. Denn das erfasst man ja mit der Messung des Bauchumfanges. Also man kann das dann mehr oder weniger konstatieren, aber beeinflussen kann man es relativ wenig. Dennoch ist es so, dass das Wissen darum schon hilft, dem einen oder anderen zu sagen, ja, bei dir wird es wahrscheinlich schneller gehen, dass du auch deine beispielsweise Blutglukosewerte normalisieren kannst. Und bei anderen muss man dann halt konstatieren, ja, es könnte vielleicht ein etwas längerer Weg werden. Aber sozusagen ein abschließendes Kriterium ist das nie, sondern man muss natürlich dann die entsprechenden Blutglukosewerte auch messen und muss das dann immer zusammen mit dem Patienten besprechen.
Wie stark kann ich denn eigentlich das Risiko für Typ-2-Diabetes durch eine Gewichtsabnahme reduzieren im Stadium des Prädiabetes?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja eine große Studie durchgeführt, die sogenannte PLIS-Studie. Und da haben wir über 1000 Patienten uns angesehen, die ein relativ hohes Risiko hatten im Durchschnitt, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das heißt, die hatten nicht nur einen Prädiabetes, sondern die hatten zusätzlich auch entweder erhöhtes Leberfett oder eine relative Einschränkung der Insulinsekretion, bezogen sozusagen auf ihren prädiabetischen Status. Das heißt, die hatten ein hohes Risiko, Diabetes zu entwickeln. Und bei diesen Menschen war es nun so, dass abhängig von der vom Körpergewichtsverlust das Risiko, Diabetes zu entwickeln, eben stärker oder weniger stark dann ausgeprägt war. Also als Daumenregel kann man natürlich sagen, je mehr Gewicht man reduziert, umso niedriger ist das Risiko, dann anschließend Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Aber auch da Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Es gibt die Menschen, die quasi nichts abnehmen und trotzdem keinen Diabetes entwickeln. Und andersrum gibt es die, die relativ viel Gewicht abnehmen und trotzdem einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Also der individuelle Fall sozusagen lässt sich nicht unbedingt durch das Allgemeingültige dann auch erklären.
Und Sie haben es ja schon erwähnt, eben es gibt ja noch einen zweiten Punkt, an dem man ansetzen kann, nämlich die Blutzuckerwerte. Und dazu gibt es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, von Ihrem Team neue Erkenntnisse und von denen wollen wir natürlich unbedingt was erfahren. Und da ist dann noch jemand, der es genauer wissen möchte, nämlich Professor Bernhard Kulze aus Bad Mergentheim. Und hier kommt seine erste Frage.
Hallo Herr Birkenfeld. Die amerikanische Diabetesgesellschaft, die ADA, schlägt mehr als 7% Gewichtsverlust bei Menschen mit einem Prädiabetes zur Prävention des Typ-2-Diabetes vor. Sie schlagen vor, zusätzlich auch glykämische Ziele, also eine normale Glukoseregulation hinzuzufügen. Warum und was bringt das für einen Vorteil?
Ja, lieber Herr Kulzer, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Frage und wir sind genau dieser Frage nachgegangen in der sogenannten DPP-Studie, also dem Diabetes Prevention Program. Das ist das große Programm aus den USA, von dem die aktuellen Leitlinien abgeleitet werden. Und es ist in der Tat richtig, dass die amerikanische Diabetes-Leitlinie besagt, jemand mit Prädiabetes oder auch sonst einem hohen Risiko, Diabetes zu entwickeln, sollte 7% Körpergewicht reduzieren, mindestens. Uns kam das ein bisschen so vor, dass etwas beliebig ist. Also es geht schon da los, dass man immer die Frage stellen muss, von wo reduziert man denn 7%? Da sind Wagen ungenau, da erinnert man sich manchmal auch nicht mehr ganz so genau, wo man mal gestartet ist und so weiter und so fort. Und wir haben deswegen gesagt, wäre es nicht günstiger und nachhaltiger bezüglich des Risikos, Diabetes zu entwickeln, wenn man zusätzlich auf eine normale Glukoseregulation das Ziel ausrichtet. Also definitionsgemäß sozusagen einen nüchternen Blutzucker unter 100 Milligramm pro Deziliter, einen 2-Stunden OGTT-Wert unter Hirt unter 140 Milligramm pro Deziliter und oder einen HbA1c unter 5,7%. Und wir haben uns das angesehen in dieser gleichen Studie bei den Menschen, die 7% Gewicht verloren haben und haben einmal alle von denen angesehen und dann nur die, die zusätzlich zu 7% Gewichtsverlust auch eine normale Glukoseregulation entwickelt haben und haben uns dann über viele Jahre im Nachhinein angesehen, wie viel Prozent entwickeln denn von denen Typ-2-Diabetes. Und da war das erstaunliche Ergebnis, dass von denjenigen, die 7% Gewicht verloren haben und in normale Glukoseregulation übergegangen sind, 73% weniger dieser Patienten dann einen Typ-2-Diabetes entwickelt haben. Das heißt also 3 von 4 weniger. Und wir finden, das ist schon eine wirklich bedeutende Zahl, wenn man überlegt, wie hoch prognostiziert wird, dass die Fälle, die Inzidenzen des Diabetes denn ansteigen werden weweltweit. Wenn es hier gelingen würde, 3 von 4 weniger sozusagen zu erzeugen, dann hätte man wirklich einen großen Gewinn sozusagen weltweit erzielt, für die Patienten, aber auch sozioökonomisch natürlich. Und daher denken wir, dass es wichtig ist, eben nicht nur auf das Körpergewicht zu achten, sondern auch darauf, inwiefern verbessere ich denn wirklich meine glykämischen Werte. Was dazu zu sagen ist, was sehr interessant ist, ist, dass wir das aktuell auch weiter analysieren bei den Patienten, die nicht so viel Gewicht verloren haben, aber trotzdem sozusagen normale Glukoseregulationen entwickelt haben. Und man muss sagen, auch da sieht es danach aus, dass immer die besser fahren, die in die normale Glukoseregulation kommen. Und zwar immer so um diese 70-80% besser, sodass man fast sagen könnte, wahrscheinlich ist das eigentliche Ziel diese normale Glukoseregulation. Und ob man dafür 2 Kilo abnehmen muss oder 7 oder 10 oder 15, ist eigentlich egal. Wenn man diese normale Glukoseregulation erreicht, dann hat man wahrscheinlich den größten Nutzen erzielt, um keinen Typ-2-Diabetes zu entwickeln.
Nun hatten wir das mehrfach schon gestreift, die normale Glukoseeinstellung oder die Normalisierung der Blutzuckerwerte. Ganz naiv gesagt, kommt das nicht automatisch mit dem Gewichtsverlust bei den Menschen und die Nachfrage bei wem vor allem nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich geht es miteinander einher. Es ist auch das, was wir am ehesten empfehlen würden, um eine normale Glukoseregulation zu kriegen, würden wir immer sagen, versuchen Sie Gewicht abzunehmen. Aber es klappt eben nicht bei allen. In unserer Analyse beispielsweise hatten wir uns angesehen, wie viele der Menschen, die 15% Gewicht abgenommen haben, denn eine normale Glukoseregulation entwickelt haben und wie viele nicht. Und da war das erstaunliche Ergebnis, dass 40% trotzdem keine normale Glukoseregulation entwickelt haben. Und das bedeutet eben, ja, Gewichtsverlust ist wahrscheinlich die beste Option, um das zu erreichen, aber es funktioniert eben nicht bei allen. Und Das ist aktuell eine Frage, der wir nachgehen. Woran liegt es denn dann bei diesen übrig bleibenden 40%, dass die eben keine normale Glukoseregulation entwickeln? Das kann ich noch gar nicht abschließend sagen, aber ich glaube, wir können schon aus unseren Daten schlussfolgern, dass es beispielsweise Menschen gibt, die sehr viel stärker auf körperliche Aktivität ansprechen als auf Gewichtsverlust. Also und bei denen, wie gesagt, da kann es manchmal sogar sein, dass die durch Zunahme der Muskelmasse, dass man da auf der Waage gar nicht so viel sehen kann und trotzdem profitieren die eben davon. Also in dem Fall zum Beispiel müsste man eher darauf achten, dann spielt sicherlich auch eine Rolle, dass man gesunde Ernährung zu sich nimmt. Also man kann ja theoretisch Gewicht abnehmen und sich trotzdem ungesund ernähren. Das heißt zum Beispiel sehr viel gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, wenig Ballaststoffe essen. Man kann trotzdem abnehmen, aber das führt dann seltener zumindest dazu, dass man auch eine normale Glukoseregulation entwickelt. Ja, und schließlich gibt es wahrscheinlich die Menschen, die vielleicht doch schon einen bleibenden Schaden haben an den Beta-Zellen. Und da ist es dann natürlich doch durchaus schwierig, eine normale Glukoseregulation zu erreichen. Also ich würde nicht behaupten, dass man das in jedem Fall schafft. Aber ich denke schon, dass wir uns genauer angucken müssen, was ist mit den Fällen, bei denen man es nicht schafft und in wie viel Prozent der Fälle kann man da vielleicht noch durch besondere Maßnahmen, wie eben gesagt Sport oder gesunde, besondere Ernährung, Präzisionsernährung sozusagen, kann man da noch was erreichen. Das ist ein aktuelles Thema, das wir gerade bearbeiten.
Nun klingt das ja schon durch, dass man die Normalisierung des Blutzuckers oder auch des Gewichts, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und meine Erfahrung in der Diabetologie reicht ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen, ist, dass die Lebensstiländerung absolut schwierig ist. Also Gewicht zu reduzieren durch beispielsweise Umstellung der Ernährung oder durch mehr Bewegung in seinem Alltag und das, nachdem man jahrzehntelang schon ganz anders im Alltag gelebt hat, das ist doch schon ein richtiges schwieriges Thema, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die Diabetologie. Welche Rolle spielen denn die Medikamente in dem Kontext heutzutage?
Ja, also ich glaube, Medikamente werden in diesem Kontext eine immer größere Rolle spielen. Es ist ja so, dass man teilweise auch jetzt schon Metformin verordnet beim Prädiabetes. In den USA ist das eigentlich gang und gäbe. Bei uns weniger. Es ist auch off-label, muss man betonen. Trotzdem wird das hin und wieder gemacht. Generell ist es halt so, diese sogenannte Remission, das heißt die Entwicklung eines normalen Blutglukosezuckers, würde per Definition ohne Medikamente stattfinden. So gesehen kann man also mit Gabe eines Medikaments nicht von Remission sprechen. Aber das ist ja eine reine Definitionsfrage. Also ich denke, gerade bei den Patienten, die eben das Nicht-Überlebensstil erreichen können oder die sich anstrengen und dennoch einfach es nicht schaffen, den Lebensstil langfristig zu ändern, sei es aus beruflichen Gründen, aus persönlichen Gründen. Und das sehen wir in der Adipositas-Therapie genauso. Da sollte man sich durchaus überlegen, Medikamente einzusetzen. Und wir haben ja nun mittlerweile doch auch gute Medikamentenklassen, die zu einer ordentlichen Gewichtsreduktion beitragen. Und ich denke, diese Medikamente werden da auch ihren Stellenwert haben. Momentan setzen wir sie ja vor allem ein, wenn kein Diabetes besteht, um Gewicht zu reduzieren. Und ich denke, dafür sind sie auch gut geeignet und sie würden damit, das wissen wir ja auch mittlerweile aus Studien, natürlich auch das Typ-2-Diabetes-Risiko senken. Und ich spreche jetzt natürlich gerade von den Inkretin-Mimetika. Die führen ja per se auch schon zu mehr Insulinausschüttung, also die senken ja den Blutzucker auch schon. Also würde man mit Sicherheit mit diesen Medikamenten dann auch schneller in eine normale Glukoseregulation kommen. Nur es ist eben mit Medikamenten sozusagen. Man ist also nicht in einem Zustand, in dem man selbst, wo der Körper physiologisch wieder in dieser normalen Regulation ist. Aber klar, im Zweifelsfall ist das besser, als wenn man eben im Prädiabetes bleibt und dann nach 3, 4, 5 Jahren seinen Typ-2-Diabetes hat.
Und ich würde sagen, hier kommt dann auch schon die zweite Frage von Herrn Professor Kulze ins Spiel. Also hören wir doch einfach mal rein, was er noch als Frage für Sie hat.
Sie haben erst kürzlich mit der BLISH-Studie und der Reanalyse der DPP-Studie festgestellt, dass bei Erreichen einer Gewichtsreduktion von mehr als 7% und einer Normoglykämie sich die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes recht zuverlässig verhindern lässt. Was ist Ihr Vorschlag, wie sich diese Ergebnisse praktisch in Deutschland umsetzen lassen?
Ja, ich denke, mein Vorschlag dazu ist, dass man zukünftig bei der Behandlung des Prädiabetes eben auch die Glukosewerte mit als Behandlungsziel in Betracht zieht. Momentan ist es ja so, dass man in allererster Linie mit dem Patienten das Körpergewicht thematisiert und 7% anstrebt, wenn es möglich ist, mehr. Bei den meisten aber sind die 7% ja schon, wären ja schon sehr schön, wenn man die erreichen würde. Also 7% ist ja gar nicht so wenig. Was sich einfach sehr gut eignet, ist die Messung erstmal der nüchternen Glucose. Man sollte natürlich auch gerade bei der Behandlung des Prädiabetes schon bei der Diagnostik auch den 2 Stunden oralen Glukosetoleranztestwert mit hinzuziehen, weil der einem noch genauer sagt, wo man da eigentlich steht und ob man nicht doch schon einen Typ-2-Diabetes hat. Und auch den sollte man mit berücksichtigen, weil das einfach Ziele sind, Zielwerte, die sind fest und unumstößlich sozusagen. Beim Gewicht ist es immer so ein bisschen die Frage, wo hat man gestartet? Hat man sich mit oder ohne Anziehsachen gemessen? Wie ist die Waage tariert und so weiter und so fort? Die Blutglukosewerte, die sind absolut. Und die kann man dem Patienten zeigen und ihm besprechen, dass man vielleicht noch ein Stück mehr Gewicht reduzieren muss oder versuchen kann, mehr Sport zu treiben, um einfach dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist auch sehr leicht verständlich für jeden Patienten. Man sagt, wenn Sie einen normalen Blutzucker entwickeln, dann liegt es ja für jeden auf der Hand, dass man dann das Risiko reduziert hat, Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Also unsere Erfahrung ist, dass das einfach ein sehr anschaulicher Wert ist oder anschauliche Werte sind, mit denen man Patienten eigentlich gut überzeugen kann, in der Lebensstilintervention weiterzugehen, noch weiter daran festzuhalten. Und man kann auch damit sehr gut sozusagen diesen Relapse kontrollieren. Also wenn mir jemand sagt, er hat jetzt wieder 2 Kilogramm zugenommen, dann bestimmen wir diese Blutglukosewerte und können dann viel einfacher sagen, ja, bildet sich jetzt wieder ein größeres Risiko heraus oder sind wir eigentlich noch auf einer ganz guten Seite, weil eben auch da wieder schwer abzuwägen ist, sind diese 2 Kilo, hat er vielleicht viel Sport getrieben, ist das Muskelmasse, ist das einfach ein unterschiedlicher Zeitpunkt am Tag, wo er sich gemessen hat oder ist das vielleicht wirklich eine Zunahme, die jetzt auch wieder Risiko birgt.
Und diese Maßnahmen, werden die dann beim Hausarzt angesiedelt? Oder, also es kann ja nicht jeder zu Ihnen in die Klinik kommen, um das über Jahre vielleicht sogar beobachten zu lassen.
Ja, das stimmt. Also das ist vielleicht so ein bisschen noch die Zukunftsmusik, die da mitspielt. Es steht ja so noch nicht in den Guidelines. Und das heißt natürlich, für einen Hausarzt ist es noch nicht so ganz einfach, diese Bestimmungen dann auch immer zu machen für jeden dieser Patienten. Es sind ja durchaus auch viele. Natürlich würden wir empfehlen, dies zu tun, aber ich verstehe durchaus natürlich auch die sozusagen realpolitischen Zwänge eines Hausarztes. Wir setzen uns dafür ein, dass das früher oder später in die Guidelines kommt und dann auch über beispielsweise ein Disease Management Programm mit abgedeckt wird. Und dann würde ich mir schon vorstellen, dass das auch bei den Hausärzten läuft. Als erstes kann man ja mal die nüchtern Blutglucose mit berücksichtigen. Das ist, glaube ich, etwas, das kann eigentlich jeder sich leisten und ist auch nicht so zeitaufwendig. Aber die sagt einem natürlich nicht alles. Also längerfristig würden wir schon wollen, dass auch der 2-Stunden-OGTT-Wert mit berücksichtigt wird und der HbA1c-Wert. Und da ist es jetzt an uns zu versuchen, das auch mit in die Guidelines zu bringen.
Und wenn man jetzt mal an dieses ganze große Thema Adipositas, Diabetes, Prädiabetes denkt, welche Hoffnungen setzen Sie denn da in das DMP Adipositas, das ja jetzt auch irgendwann mal starten soll und wo es ja auch schon Diskussionen gibt, ob es nicht vielleicht sogar schon veraltet ist?
Ja, also grundsätzlich setze ich da sehr große Hoffnungen rein. Die Tatsache, dass wir jetzt überhaupt mal ein DMP Adipositas haben, ist ja eigentlich ein großer Fortschritt. Und es ist auch ein Fortschritt, dass wir jetzt Medikamente haben, die das erste Mal Adipositas wirklich nachhaltig, also nachhaltig im Sinne von mit einem starken Gewichtsverlust behandeln können. Aber natürlich ist die Finanzierung noch nicht ganz geklärt und wie weit das Ganze greift, wie lange es auch anhält. Also ich glaube, da wird man weiter auch Nachjustierungen vornehmen müssen. Und das steht und fällt natürlich auch damit, was wir noch für weitere Möglichkeiten bekommen werden. Es sieht ja so aus, als sind Semaglutid und Tirzepatid eigentlich erst der Anfang dieser ganzen neuen, sagen wir mal, Behandlungsmöglichkeit, die wir vor uns haben. Es wird ja an Triple-Agonisten mittlerweile und sogar schon 4-fach- und 5-fach-Agonisten geforscht. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass wir da in eine Situationen kommen werden, wo wir wirklich gezielt Patienten mit bestimmten Charakteristika gezielte Gewichtsreduktionsmedikamente verschreiben können Und ich denke, einer solchen Situation muss sich dann ein DMP Adipositas auch anpassen. Also ich glaube nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich finde es einen guten Anfang und hoffe, dass auch da noch mehr kommt.
Soweit sind wir heute noch nicht, leider. Kommen wir zum Thema psychische Belastungen durch die Adipositas. Was erfahren Sie denn in Ihrem Alltag von Menschen, die Sie kennenlernen, über Stigmatisierung aufgrund Ihres hohen Körpergewichts? Oder auch, wie diskutieren Sie in Ihrer Fachgesellschaft darüber?
Also das ist leider nach wie vor ein großes Problem für Menschen mit Adipositas. Die Stigmatisierung findet weiterhin eigentlich ungehindert statt. Ein bisschen hat man den Eindruck, einfach dass dadurch, dass jetzt auch über die sogenannten Abnehmspritzen, also Semaglutid, Tirzepatid mehr diskutiert wird, dass so ein gewisses Bewusstsein geschaffen wird. Aber sagen wir mal, im Alltag, in der Gesellschaft ist das noch nicht wirklich angekommen. Und Menschen mit Adipositas, gerade wenn sie schwerer betroffen sind, müssen wirklich teilweise Spießrutenläufe machen, sei es beim Einkaufen von Anziehsachen, sei es beim Sporttreiben im Park, sei es im Freibad oder an vielen anderen Gelegenheiten, auch im Beruf teilweise. Es ist einfach so nach wie vor, dass der adipöse Mensch sozusagen als leistungsschwächer empfunden wird oder auch immer mal gerne ein Witz auf seine oder ihre Kosten gemacht wird. Und das ist eine Situation, die einfach unbedingt geändert werden muss, weil es wir eben wissen, dass vieles bei der Adipositas gar nicht dem freien Willen so unterliegt, wie man das häufig annimmt, sondern dass das eben ein pathophysiologischer Prozess ist, der sich im zentralen Nervensystem vorwiegend abspielt. Und so gesehen ist die Adipositas natürlich genauso sensibel zu handhaben wie jede andere Erkrankung auch, wo wir heutzutage eigentlich sehr weit schon sind, ja, und uns es nicht erlauben würden, da Sprüche und Witze zu reißen, sozusagen auf Kosten anderer. Aber das wird eben bei der Adipositas noch viel zu stark gemacht und da ist noch viel Aufklärungsarbeit auch notwendig, um den Menschen, den Betroffenen zu helfen, und eben dieses Stigma hoffentlich dann auch abzubauen längerfristig. Momentan sind wir da leider noch nicht.
Es gibt ja einfach Schuldzuweisungen, ne? Dass Menschen gesagt bekommen, du bist selbst schuld, nimm doch einfach mal ab. Und das ist eben nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, auch deshalb nicht so einfach, weil es eben auch Umweltfaktoren gibt oder auch sozioökonomische Faktoren, die eine Rolle spielen. Glauben Sie denn, dass eine Zuckersteuer oder auch eine geringere Besteuerung von gesunden Lebensmitteln auch was bringen könnte? Also das wird ja von verschiedenen Verbänden gefordert und auch ziemlich kontrovers diskutiert in der Politik.
Ich bin der Meinung, dass eine Zuckersteuer beispielsweise ein gutes Mittel wäre, auch ein Zeichen zu setzen. Und zwar ein Zeichen, dass Zucker ungesund ist, dass es vielleicht gleichzusetzen ist mit Rauchen oder mit anderen ungesunden Verhaltensweisen. Das ist einfach auch noch nicht wirklich überall angekommen. Und man sieht ja, in England wird das praktiziert und die Auswertungen, die es dazu gibt, zeigen schon, dass der Zuckerkonsum beispielsweise runtergeht. Und beim Zucker ist es ja wie bei vielen anderen Genussmitteln, möchte man fast sagen, ähnlich. Nämlich, dass wenn man sich erstmal abgewöhnt, Zucker zu essen, dass es dann eigentlich auch leichter ist. Nur heutzutage ist es ja schwer zu durchschauen, wo ist denn überhaupt Zucker drin und wo ist kein Zucker drin. Und man muss da dann eben auch die entsprechende Auswahl treffen. Auch das ist nicht für jeden gleich einfach, sage ich mal. Und insofern wäre einfach so eine gesamtgesellschaftliche Maßnahme sicherlich eine, die in die richtige Richtung führt. Also ich würde das befürworten. Und genauso würde ich auch befürworten, die Lebensmittel, die wirklich gesund sind, weniger zu besteuern, um einfach die richtigen Anreize zu setzen. Ja, das entbindet natürlich nicht den Einzelnen davon, auch möglichst seinen Teil dazu beizutragen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir einfach sozusagen gesamtgesellschaftliche Lösungen auch brauchen für dieses große Problem.
Forschen Sie selbst denn auch oder Ihr Team zum Thema Qualität der Lebensmittel oder anders gefragt, ist denn eine Kalorie aus einem hochverarbeiteten Lebensmittel anders zu bewerten als eine Kalorie aus einem naturbelassenen Lebensmittel?
Ja, also wahrscheinlich ist es anders zu bewerten. Die Kalorie ist natürlich immer die Kalorie. Da gibt es den Energieerhaltungssatz und die wird nicht mehr oder weniger dadurch, dass sie in einem unterschiedlichen Lebensmittel ist. Die Frage ist nur, mit was zusammen nimmt man sozusagen diese Kalorie auf? Und ein wenig verarbeitetes Lebensmittel hat beispielsweise viele Ballaststoffe Und die Ballaststoffe können zum Beispiel dazu führen, dass weniger von dieser einen Kalorie aufgenommen wird über den Darm. Und schon hätten wir sozusagen dann eben weniger als eine Kalorie aufgenommen. Also da zeigt sich einfach, dass die Verarbeitung sozusagen dieser einen Kalorie ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und ein anderer Punkt wäre auch, dass man ja unterschiedlich viele Vitamine beispielsweise mit dieser einen Kalorie aufnehmen kann. Also auch da wieder, wenn die Lebensmittel wenig verarbeitet sind, nimmt man häufig mehr Vitamine, Mineralstoffe etc. auf. Und das gleichzeitig mit der einen Kalorie, da hat man dann wenigstens was von seiner Kalorie sozusagen. Und andersrum, bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln ist das im Grunde genommen, sind das leere Kalorien in der Regel. Und die führen eben dazu, dass man dann häufig auch wieder Hunger hat, nicht selten mit viel hochverarbeitetem Zucker, also Saccharose sozusagen, schießt dann der Blutzucker sehr schnell sehr hoch. Es führt zu einer hohen Insulinausschüttung und dann gibt es einen starken Abfall danach. Und das kennen wir, das führt zu Heißhungerattacken. Also es ist, glaube ich, mittlerweile recht klar, dass die hochverarbeiteten und sehr hochverarbeiteten Lebensmittel ungesund sind in der Regel und dass man versuchen sollte, wirklich die wenig verarbeiteten Lebensmittel, die Vollkornlebensmittel, vollkornhaltigen Lebensmittel, die ballaststoffhaltigen Lebensmittel davor zu bevorzugen.
Ja, damit wären wir schon ziemlich am Ende von unserem Gespräch und deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht ein kurzes Fazit wagen. Wie sollen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und Kliniken Menschen mit Prädiabetes idealerweise behandeln? Und was würden Sie für sinnvoll halten, wenn es um Leitlinien geht, um die DMP und auch um die Verhältnisprävention?
Ja, also mein Wunsch wäre natürlich, dass die Remission des Prädiabetes, die glykämische Remission des Prädiabetes mehr in das Augenmerk der Guidelines und damit auch der behandelnden Ärzte und Ärztinnen rückt, dass wir also dabei beachten, wo sich der Blutzucker befindet, und zwar der nüchtern Blutzucker, aber auch der stimulierte, der 2-Stunden-OGTT-Wert, weil wir eben damit, wie wir zeigen können und auch in Zukunft weiter zeigen werden, in anderen Populationen, einfach das Diabetesrisiko deutlich reduzieren können. Und wenn ich das weltweit betrachte, dann müssen wir auch sagen, die hohen Inzidenzen und die Zuwächse in Zukunft an Typ-2-Diabetes-Fällen, die findet gar nicht so sehr bei uns statt, sondern eher in Ländern, die vielleicht auch noch gar nicht ein so gut ausgebildetes Gesundheitssystem haben wie wir. Das heißt, dort wird dann auch es schwieriger sein, diese Menschen mit den neuen Medikamenten, die teuer sind, zu versorgen. Das bedeutet also, wir brauchen weltweit mehr Prävention und effektivere Prävention. Und ich denke, dass die Remission des Prädiabetes, also die Erreichung eines normalen Blutzuckers, hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen könnte. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das eine weltweite Beachtung findet und in Zukunft auch viel stärker umgesetzt wird in der klinischen Praxis.
Nun sagten Sie uns im Vorgespräch, dass Sie heute noch einiges vorhaben und einen harten Aufschlag haben. Wir lassen Sie trotzdem nicht gehen, ohne Ihnen unser recht neues Format vorzustellen, die dumme Frage.
Dumme Frage.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Adipositologen und einem Adipologen und brauchen wir das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nur raten in dem Fall. Was der Adipositologe ist, das weiß ich. Was der Adipologe ist, da würde ich vermuten, es wäre wahrscheinlich eher ein Wissenschaftler, der sich mit Adipositas auseinandersetzt, während der Adipositologe der Arzt ist sozusagen, der die Menschen behandelt mit Adipositas. Aber vielleicht können Sie mir verraten, was wirklich der Unterschied ist.
Es gibt einen Adipologen GGG, das Original, und zwar eine Gesellschaft für gesundes Gewicht. Die haben eine Fortbildung zum Adipologen. Letzte Frage, die ich da angestellt hatte, brauchen wir den Adipositologen?
Ja, also ich denke, wir brauchen den. Und zwar würde ich den nicht sehen als sozusagen ein Gegenspieler des Diabetologen, sondern eher als ein Miteinander. Es ist schon so, dass unsere Medizin sich ja immer weiter spezialisiert. Und gerade mit diesen neuen medikamentösen Möglichkeiten, die sich ergeben in Zukunft, glaube ich, dass wir mehr und mehr Spezialisten brauchen, die sich ganz speziell mit Krankheitsbildern auskennen, und die Adipositas wird ja gerade erst so richtig anerkannt als eine eigene Erkrankung, als eine eigene Erkrankungsart. Und ich denke schon, dass wir da spezielle Spezialisten brauchen. Die müssen sich natürlich auch auskennen mit Diabetes, mit Endokrinologie und so weiter. Aber ich finde es gut, wenn sich Ärztinnen und Ärzte da in diese Richtung auch weiter fortbilden.
Ja, dann denke ich, dann haben wir jetzt alle noch was dazugelernt, Adipologe oder Adiposiologe. Und ja, lieber Herr Professor Birkenfeld, dann danken wir Ihnen sehr herzlich für das informative Gespräch zu diesem sehr wichtigen Thema.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe natürlich, dass es eine weitreichende Hörerschaft findet, damit unsere Botschaft auch ankommt. Vielen herzlichen Dank.
Das war O-Ton Diabetologie zum Thema Prävention des Typ-2-Diabetes und Remission des Prädiabetes. Wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert O-Ton Diabetologie gerne auf einem der gängigen Podcast-Portale. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Wir bedanken uns bei allen aus dem Metrics-Team, die an diesem Podcast mitarbeiten. Das sind Anna Romalis, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digital-Team und Gregor Hess aus der Redaktion.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.